Ich hatte ja letzte Woche schon eine Predigt fertig gehabt, die ich wirklich abgerungen habe irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, ich acker hier Berge, Steine raus und es war wirklich ganz, ganz mühsam die ganze Woche. Ich habe ja auch schon andere Sachen erlebt, dass ich einfach zum Beispiel im Flugzeug von Israel heim zu Gott gesagt habe, so, ich bin sonntags dran. Ich brauche eine Predigt und ich hätte gern so bitte so einen Download wieder. Also wenn Arne das immer sagt, da kriegt er mal einen Download. Und dann ging das auch und ich habe es dann halt nur aufgeschrieben und dann war das erledigt für das restliche Woche. Aber diesmal war es irgendwie ganz mühsam. Und dann hatte letzten Sonntag ja wie hieß die Dame, die immer zu Besuch kommt mit ihrem Mann? Die hatte dann gesagt, ich habe den Eindruck, wir brauchen nicht ackern. Gott ist es, der ackert und der pflanzt und wir brauchen nur das Wort verkündigen. Und ich dachte, Dankeschön, habe schon geackert. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, es gibt jetzt die Woche was Neues, es ist irgendwie nichts Altes, nichts Aufgewärmtes, aber es hat dann tatsächlich das Gefühl, es ist doch dran irgendwie. Ich habe es überarbeitet, aber es ist schon nochmal irgendwie das Ähnliche. Ich beginne mit einem Zitat, was das Wort Evangelium betrifft. Ich fand das ganz interessant. Es kommt aus der Sprache der römischen Cäsaren. Also viele denken ja, Cäsar ist ein Name gewesen, aber Cäsar ist tatsächlich der Titel Kaiser. Aus dem Wort kommt Kaiser, Cäsar. Und die Cäsaren haben sich ja als gottgleiche Herrscher gesehen, als Herren der Welt, als Retter und Erlöser haben die sich verstanden. Und wenn eine Botschaft von dem Kaiser ausging, von dem Cäsar, dann hieß das Evangelium. Das war unabhängig davon, ob es positiv oder negativ war. Was der Kaiser spricht, ist immer rettende Botschaft, ist nicht bloß informative Nachricht, sondern es ist Veränderung der Welt zum Guten hin. So haben die Cäsaren das gesehen. Der Kaiser spricht, das ist ein Evangelium, da kommt unser Wort Evangelium her. Und das Zitat sagt, wenn also die Evangelisten dieses Wort aufgreifen, sodass es zum Gattungsbegriff für ihre Schriften wurde, so wollen sie sagen, was die Kaiser, die sich für Götter halten, zu Unrecht beanspruchen, das geschieht hier, vollmächtige Botschaft, die nicht nur Rede ist, sondern Wirklichkeit. Heute würde man sagen, das Evangelium ist nicht bloß informative Mitteilung, sondern wirksame Kraft, die heilend und verwandelnd in die Welt eintritt. Und das Zitat ist, Überraschung, Josef Ratzinger, der ehemalige Papst. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Jesus von Nazareth. Es ist ein dicker Schinken, es ist sehr interessant, es ist zum Teil schön zu lesen. Bei manchem habe ich auch angestrichen, falsch, Irrtum, nein. Aber es ist wirklich sehr lesenswert, sehr, sehr liebevoll auf Jesus hin auch. Ich habe immer mal gedacht, guck mal, er ist ein Jesus-Liebhaber. Schon schön. Vorletzte Woche war auch Holocaust-Gedenktag. Jedem ist bekannt, dass 6 Millionen Juden damals im Nazireich ermordet wurden. Kaum jemand weiß allerdings, dass 12 Millionen in diesem Krieg umgekommen sind, und zwar Nazis. Doppelt so viele. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Unmittelbar danach wurde Israel von 9 Staaten drumherum angegriffen. Nur 1,5 Jahre später waren alle Feinde besiegt. Alle 9. 1967 war der Sechstagekrieg. 1973 der Yom Kippur-Krieg und so weiter. Immer wieder waren so Kriegstreibereien. Die meisten Opfer des muslimischen Terrors sind Muslime, nicht die Juden. Sie verlieren jeden Krieg gegen Israel. Trotz ihrer Rebellion hat Gott sie nie verlassen Und die Israelis sind sich tatsächlich bewusst, dass sie das auserwählte Volk sind, dass sie Gottes Augapfel sind, dass sie zwar ständig angefeindet werden und angeklagt und in der Öffentlichkeit kritisiert, aber sie sehen sich nicht als Opfer, sondern als siegreicher Löwe. Yes, weil Gott mit ihnen ist. Und auch bei Jesus war das so. Er sah sich, als er als Kreuz ging, sah er sich nicht als Opfer. Auch wenn das viele gedacht haben, jetzt ist er gescheitert, jetzt stirbt er, der behauptet hat, er ist der Messias. Jetzt hängt er da und stirbt elend, total zerschunden und zerfleischt von diesen Geißelungen. Die haben gedacht, er ist gescheitert. Jesus hat gewusst, dass er nicht das Opfer ist. Er hat sich als Sieger gesehen. Ans Kreuz zu gehen, war ein Sieg für Jesus. Zu sterben für uns, war nicht scheitern, kläglich, erbärmlich, wie es aussah, sondern es war ein Erringen des Sieges, ein Überwinden des Todes. Er wusste schon, dass er auferstehen würde. Und ich finde es so interessant, dass der Satan, als Jesus ja ganz am Anfang seines Dienstes 40 Tage gefastet hat, dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, Satan geht dahin in diese Wüste, Jesus ist hungrig, erschöpft mit Sicherheit auch nach 40 Tagen in der Wüste, es ist nachts eisig kalt, es gibt wilde Tiere und nichts zu essen. Und der Satan bietet Jesus an, ich gebe dir all diese Herrlichkeit. Er hat ihn auf einen hohen Berg geführt und zeigt dir in einem Augenblick, das kann man in Lukas 4 lesen, alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich gebe dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit, denn mir ist sie übergeben. Wem immer ich will, gebe ich sie. Hätte Jesus da nicht eine Abkürzung machen können? Einfach auf den Deal eingehen, wie so ein Politiker im Moment gerne Deals macht, hätte er sich Folter und Tod ersparen können. Sagt, okay, 2 Minuten, ich knie mich kurz hin, du bist der Beste. Nee, warum nicht? Nicht, weil er mit Satan spricht, der gefallen ist, sondern weil der Satan gar nicht die Herrschaft hat über die Erde. Das ist ein Denkfehler von ihm. Gott war und ist immer in Kontrolle gewesen und war immer der Herrscher dieser Erde. Er wurde als Strafe vom Himmel wegen seinem Hochmut auf die Erde geworfen. Es war nicht so, dass er jetzt rumlief und sagte, ich bin hier der neue Chef. Alles hört auf mich. Er ist ja auch kein guter Regent gewesen, wenn er sich schon als Regent sieht. Er zerstört ja diese Welt, er macht sie ja kaputt systematisch über die ganzen Jahrtausende. Er gebraucht auch Menschen dazu, aber das ist einfach eine Lüge gewesen, dass er der Herrscher dieser Erde ist. Und Jesus wusste das natürlich. Und Jesus ist ja auch nicht auf diese Erde gekommen, um die Gewalt über die Erde wieder zurückzugewinnen. Die ist ihm ja nie entglitten. Jesus ist ja gekommen, um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen, um die Sünde der Menschheit, um die Erlösung und Befreiung von der Sünde für uns zu erwirken, die seit Adam auf uns lastet. Nur durch das Blutvergießen, das wir heute schon so besungen haben, so gerühmt haben, nur durch das Blutvergießen am Kreuz konnte das Gesetz erfüllt werden und die Macht der Sünde zerstört werden. Ein einziges, reines Opferlamm, das Sohn des Höchsten, das kostbarste und einzige, wirklich reine, unbefleckte Lamm Gottes, konnte diesen Vorhang im Tempel zerreißen lassen, zum Bersten bringen richtig und den Weg zum Vater freimachen. Ich hatte heute Morgen so an Mose gedacht, der ja diese Schlange erhöht hat. Die wurden alle von Schlangen damals gebissen, weil sie wieder ungehorsam waren, weil sie wieder rebelliert hatten gegen Gott, hat Gott Schlangen geschickt. Mose hat eine erhöht Und wer auf die Schlange schaute, musste nicht sterben. Und das war ja schon ein erster Hinweis auf das Kreuz damals. 1400 Jahre vor Jesus wusste Mose nicht, dass das ein Hinweis auf das heutige Kreuz ist. Aber wir wissen das rückblickend jetzt, dass das schon auf Jesus schauen, auf das Kreuz schauen, auf den erhöhten Jesus. Jesus hat ja auch gesagt, ich muss erhöht werden. Und das war ja schon ein Hinweis. Und er war der Einzige, der das machen konnte, der für uns da in diesen Riss treten konnte. Und Tod ist ja nicht das Aufhören von Leben, wie wir menschlich denken. Herzschlag zu Ende, Hirntod, das ist dann der richtige Tod. Sondern Tod ist ja die ewige Trennung von Gott. Der geistliche Tod ist der richtige Tod. Das restliche ist nur der Körper, der vergänglich ist, der irgendwann aufhört. Aber der richtige, schlimme, ewige Tod ist die Trennung von Gott. Der geistliche Tod. Und deswegen hat Jesus ja auch ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Jesus im Moment seines Todes alle unsere Sünde und Schuld, unser ganzes Versagen auf sich genommen hat. Darüber hast du letztes Mal gepredigt, ich weiß. War er denn jetzt ein Sünder geworden, wie wir Menschen, wenn er alle unsere Schuld auf sich nimmt? Wenn er das alles trägt und sagt, ich übernehme das. Was meint ihr?
Nein.
Nein, ja, ja, nein, vielleicht beides. Er hat das Gesetz erfüllt für uns. Er hat den Schuldschein zerrissen. Er alleine konnte die Schuld auf sich nehmen und das Gesetz erfüllen. Kein Mensch hat all die 1200 Jahre, glaube ich, gab es das, konnte das erfüllen. Er hat die Todesstrafe getragen für uns, weil wir das auf gar keinen Fall jemals irgendwie hingekriegt hätten. Gott hat ihn nicht verlassen. Nein, natürlich nicht. Gott verlässt uns niemals, genauso wie er Israel nie verlassen hat. Obwohl sie ständig angefeindet werden und Kriege haben. Aber sie wissen, Gott hat uns nicht verlassen. Zum Teil wissen sie auch, dass sie selbst verschuldet ist. Durch Ungehorsam, durch Rebellion. Aber Gott verlässt uns nicht. Die Sünde schiebt sich aber wie so eine dunkle Wolke dazwischen, sodass man das Licht nicht mehr sehen kann. Es wird kalt und dunkel. Gerade jetzt im Frühling kann man das ganz oft beobachten und selber fühlen. Man sitzt in der Sonne so, ah, ist das schön, warm, angenehm. Und dann schiebt sich so eine dunkle Wolke vor und jeder greift nach der Jacke, oh, gleich 10 Grad Kälte irgendwie gefühlt. Unangenehm, es wird duster, es wird kalt. Das ist die Abwesenheit von Gott, das ist die Hölle, das ist der Tod. Ein geistlich Toter lebt ohne Gott auch in der Ewigkeit. Und Menschen, die kurz tot waren und die Hölle sehen konnten, die berichten alle, dass das Allerschlimmste, das Unerträglichste, wirklich keine Minute aushaltbarste, ist das Fehlen der Gegenwart Gottes. Der Daniel Exler hat das auch letztens erzählt, der war ja auch im Himmel und er war mit Jesus unterwegs, durfte sich alles anschauen und er wollte gern die Hölle sehen. Und Jesus hat gesagt, bist du sicher? Okay. Und sie sind nur an den Rand, an den Eingang gegangen. Er konnte spüren, dass hier die Abwesenheit Gottes, diese Verlorenheit, diese Kälte, dieses Fehlen von Licht und Wärme. Wenn Gottes Gegenwart fehlt, fehlt auch Barmherzigkeit. Beim Teufel gibt es keine Gnade, Barmherzigkeit. Es fehlt Annahme, Güte, Vergebung, Erlösung, Liebe. Das alles fehlt, wenn man geistlich tot ist. Auch die, die hier auf dem Planeten noch leben und nicht errettet sind noch nicht, die geistlich tot sind, auch denen fehlt das. Und in der Ewigkeit, in der Hölle, hast du das dann bleibend, ohne Ende. Und deswegen ist das Evangelium nicht bloß eine gute Nachricht, sondern es ist das machtvolle, lebensspendende Wort Gottes, das Autorität besitzt, zu heilen und Umstände und Leben völlig zu verändern. So eine richtige Umkehr. Es besitzt die Autorität zu retten. Und nicht nur für die kurze Lebenszeit hier, sondern für die ganze Ewigkeit. Und oft geht es gar nicht darum, dass man nur einen Menschen errettet, dass man sich überwindet, seine Scheu, seine Angst, Menschenfurcht, sich zu blamieren, dass man einem von Jesus erzählt. Oft ist das ein Multiplikator. Du hast dich überwunden, hast einem was erzählt und weißt gar nicht, dass das ein Multiplikator ist, der für viele zum Segen wird. So wie die samaritische Frau da am Jakobsbrunnen ist gleich los in ihr Dorf und hat jedem erzählt, wie sie Jesus erlebt hat und schaut, kommt selber, ob es nicht der Messias ist. Oder viele, die damals geheilt wurden durch Jesus, sind rund und haben es jedem erzählt. Und Jesus hat am Anfang noch gesagt, erzähl es keinem. Das funktioniert nicht so. Dann erzählt man es erst recht. Man kann ja auch nicht still sein, wenn man Jesus erlebt. Wie soll man es denn für sich behalten? Das geht ja auch gar nicht. So wie wir heute gejubelt haben und gesungen und Jesus gepriesen. Man kann nicht still sein, wenn Gott da ist. Wenn Gottes Gegenwart hier ist. Und ich glaube, beim Juchzen kommt so mein Österreicher raus. Wir haben jodeln gelernt. Jeder Österreicher kann jodeln, gefühlt. Aber da muss ich euch enttäuschen. Ich habe das tatsächlich geübt auf meinen langen Autofahrten nach Köln, nach Halle, nach Salzburg. Da bist du allein im Auto mit Gott und da kannst du laut schreien, Jesus, bis du heiser bist. Meine Tochter hat mal gesagt, immer wenn du hier ankommst, bist du heiser, was machst du? Üben, jubeln, jauchzen, laut, singen. Das kann man nicht von selber. Wir haben eine Scheu, natürlich. Wir wollen uns irgendwie nicht outen, bloßstellen, irgendwas. Ne? Wir haben alle irgendwie so eine gewisse Scheu. Aber das kann man tatsächlich üben und trainieren. Ich ermutige euch, allein zu Hause im Bad oder im Auto oder wo auch immer, dass die Wände wackeln. Jesus hat diesen Bibelvers vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arm, gute Botschaft, also das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen die Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen sollen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden. Das ist in der Elberfelder so. Und man kann das ja auch umdrehen. Der Herr hat mich gesalbt, weil der Geist des Herrn auf mir ist. Und du kannst auch sagen, ich bin gesalbt, weil der Geist des Herrn auf mir ist. Auch du kannst Armen die frohe Botschaft verkünden. Das Evangelium. Auch du bist gesandt, Gefangenen die Freiheit auszurufen und Blinden die Hände aufzulegen, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagenen die Freiheit hinauszusenden. Das ist genauso für uns. Und das, was Jesus da zitiert hat, war 750 Jahre vor ihm. Auch da greift er wieder zurück auf ein Ereignis, das lange vor ihm schon war. Und auch dieses, mein Gott, warum hast du dich verlassen, hast du mich verlassen, das ist ja auch aus Psalm 22, das ist ja auch, habe ich irgendwo notiert, König David, 1200 Jahre vorher, glaube ich, ausgesprochen worden schon. Und Jesus bezieht sich darauf. Es ist aber nicht so, gibt es auch ein schönes Zitat tatsächlich auf dem Ratzinger, es ist nicht so, dass Jesus hier sagt, warum hast du mich allein gelassen? Weil auch er nicht von Gott allein gelassen wurde. Aber er greift das auf, erstens, um sich mit den Menschen zu identifizieren. Das habe ich heute Morgen nochmal durchgelesen, auch Psalm 22. Er greift das auf, um die tiefste Verlassenheit des Menschen auch hier zu demonstrieren. Nicht nur die da rumstanden, sondern auch in der Vergangenheit und in der Zukunft nach ihm gibt es Menschen, die sich verlassen fühlen, die wirklich denken, Gott ist nicht mehr da, die eine schwarze Wolke über sich haben, das Licht und die Wärme nicht mehr sehen und die Liebe nicht mehr spüren können. Und es ist ein Ausspruch, Da gibt es tatsächlich ein vierseitiges Konzept drüber. Da steckt so viel drinnen in diesen kurzen Worten und auch in dem ganzen Psalm 22, der ja auch endet mit den Worten, er hat es vollbracht. Es ist ja nicht nur das, was Jesus da erfüllt hat, fast den ganzen Psalm 22. Und diese vierseitige Ausarbeitung, die ich heute nochmal gelesen habe, es ist in der Christenheit und auch in den Gelehrten wirklich ein Kontrovers. Die sagen ja, Jesus Verlassenheit, warum sagt er das? Hat Gott denn wirklich verlassen? Würde er doch nie machen. Und das ist echt interessant zu lesen. Das wäre nochmal eine ganz eigene Predigt, wie diese Überlegungen, was war da wirklich passiert? Warum sagt er das? Hat er sich so gefühlt? Oder hat Gott wirklich mal weggeguckt für einen Moment? Aber Jesus betet hier. Es ist auch im Psalm, es ist ein Gebet. Und der Psalm ist wie viele Psalmen so, dass du am Anfang rausschreist, deine Klage rausschreist. Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Das ist legitim. Das dürfen wir. Wir müssen nichts beschönigen. Wir müssen auch nichts verschweigen oder abtun. Ach, Gott wird schon richten, sondern wir dürfen das Gott bringen, wir dürfen es ans Kreuz bringen, wir dürfen rausschreien, wie es mir geht und hast du mich verlassen, guck dir meine Umstände an, guck dir meine Kinder an oder mein Leben oder mein Konto oder was immer dich belastet und wie in allen Psalmen führt das rein in ein Abladen der Probleme, rein in ein Vertrauen aussprechen. Aber du, Gott, bist da, du kümmerst dich, du hast mich immer getragen, du wirst mich nicht verlassen. Und es geht dann immer in dem Psalmen weiter bis in den Lobpreis rein am Ende. Am Ende kannst du jubeln, weil dein Vertrauen wieder aufgebaut ist, weil dann wieder sich verdeutlicht, Gott ist in Kontrolle, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt und auch wenn ich es nicht sehe und auch durch mein Gebet jetzt sich nicht zack verändert hat. Aber du kannst wieder jubeln, weil du im Vertrauen weißt, Gott ist bei mir, Gott ist mit mir, Gott hat vielleicht jetzt mal eine Situation zugelassen, damit ich mich wieder zu ihm wende, damit ich aufhöre, aus eigener Kraft alles zu machen, wie ich geackert habe in diesem Acker, um das Wort da rauszuziehen und, ah, oh, Herr, hilf mir und ich brauche was. Und er hat gewusst, ich brauche nichts, weil Ruthild dran war an dem Sonntag. Und trotzdem hat er mir dann, glaube ich, gnädigerweise Freitagnacht dann diesen Text gegeben, damit ich zufrieden und beruhigt mich zurücklehnen kann und endlich weiß, oh, ich habe was, Gott sei Dank. Ne? Und habe es dann nicht gebraucht. Und war aber erleichtert dann um 4 Uhr morgens, als ich dann den Laptop zugeklappt habe. Ja, die Predigt steht. Halleluja, danke Herr. Und dann war sie nicht für den Sonntag. Und ich hätte eigentlich früher fragen können, warum das so mühsam und so schwierig ist. Das war ja auch schon mal so. Und Ruthild hatte mich noch angeschrieben am Samstag, wenn es für dich mühsam ist, ich hätte was. Und da habe ich geschrieben, ist fertig. Ne? Habe ich schon. Naja, Gott hat echt Humor, ich finde das toll. Dieser Vers aus Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist auf mir, was Jesus zitiert aus Jesaja 61, das ist also auch seine Dienstbeschreibung, ne? Das ist sein Arbeitsauftrag, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Zerschlagenen in die Freiheit zu senden, Blinden sehen zu machen. Also das ist ein Arbeitsauftrag gewesen, das war seine direkte Dienstbeschreibung. Und das Wort Gottes hat ja so eine Kraft und Energie, dass die Erde häufig gebebt hat, wenn Gott gesprochen hat. Das haben wir im Alten Testament öfter. Und es war ja auch, als Jesus starb, hat die Erde gebebt. Dazu kommen wir noch. Und das Wort Erdbeben oder die Erde bebte, kommt tatsächlich 44 Mal in der Bibel vor. Und tektonisch, bisschen Wissenschaft, tektonisch liegt das biblische Israel in einer seismisch aktiven Zone, wo die afrikanische, arabische und anatolische Platte aufeinandertreffen. Historische Quellen darunter, zum Beispiel Josephus, und es gibt ja viele Geschichtsschreiber, die haben berichtet eben von Erdbeben in Palästina, so um 31 nach Christus, bei dem sogar tausende Menschen gestorben sind. Das wusste ich nicht. Wir lesen in der Bibel, die Erde bebte. Wie bitte? Ja, genau, die anatolische Platte ist das. Genau, und die Geschichtsschreiber aber verschiedener Völker haben das notiert, dass da tausende Menschen gestorben sind. Und durchschnittlich traten in der Antike sogar 2 bis 5 größere Erdbeben pro Jahrhundert auf. Also größere heißt zerstörerische Erdbeben. Was also die biblischen Berichte sogar für Wissenschaftler plausibel macht. Und Jesus sagte auch in Markus 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Also selbst wenn die Erde untergehen sollte, was nicht passieren wird laut Offenbarung, sondern es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine wiederhergestellte, eine errettete Erde, dann wird sein Wort immer noch Kraft und Macht und Gültigkeit haben. Es wird nie verlieren, das Wort Gottes, das Wort, das Jesus gesprochen hat, weil er ist das Wort. Das wissen wir aus Johannes 1, Jesus ist das Wort persönlich. Und auch als Jesus starb, habe ich ja ihm gesagt, hat die Erde gebebt. Und nicht nur das, der Himmel hat sich verdunkelt. Es wurde wirklich dunkel wie in der Nacht, steht da. Und im ganzen Land, nicht nur da über Jerusalem, sondern im ganzen Land war es für 3 Stunden stockdunkel. Und im Tempel ist der 18 Meter hohe Vorhang zerrissen. Ich dachte immer, der wäre 6 Meter, ich habe das recherchiert. 18 Meter hoch. Ein dicker, mächtiger Stoff. Doppelt, dreifach gewebt. Der ist ja auch von oben nach unten gerissen, also vom Himmel her. Und hat das Allerheiligste freigelegt praktisch. Felsen sind zerborsten, steht da in der Bibel. Gräber sind aufgesprungen, da war Mords was los, das war heftigst. Durch das Erdbeben wahrscheinlich sind die Gräber aufgesprungen, die Felsen zerborsten. Tote sind wieder lebendig geworden. Und man liest, dass es nicht nur für Minuten war, sondern die gingen in die Stadt Jerusalem hinein und es ist ja ein bisschen außerhalb des Friedhof. Und die sind in die Stadt reingegangen und sind dort vielen Menschen begegnet. Es geht nicht sang- und klanglos vorbei, wenn ein Gottessohn stirbt. Es ist nicht unbemerkt für die Welt, sondern da reagiert der ganze Himmel und die Erde bebt. Und das ganze Land hat darauf reagiert. Und schon als Jesus geboren wurde, ist ja der Himmel aufgerissen und die himmlischen Engelsherrscher sind heruntergekommen und haben die Geburt und die Ankunft des Retters, des Erlösers, des Messias verkündet auf der Erde. Das ging bis in den fernen Orient, dass den Sternenforschern deutlich wurde, da ist ein bedeutender König geboren in diesem kleinen Land und haben sich gleich auf den Weg gemacht. Und die Erde hat dann gleich nochmal gebebt am dritten Tag, als ein Engel des Herrn vom Himmel kommt. Das kann man in Matthäus 28 lesen. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vom Grab beiseite gewälzt und sich draufgesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Wir lesen nirgends, dass der Engel das Grab aufmachen musste, damit Jesus rauskommen kann. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Jesus war da gar nicht mehr drin. Sonst wäre er da gestanden, er hat die Tür aufgemacht, Jesus kommt raus. Der hat das aufgemacht, damit jeder sehen kann, das Grab ist leer. Damit alle, die zum Grab kommen, sehen, es ist schon leer. Jesus ist schon draußen. Er ist schon auferstanden. Und was Gerda ja auch gesagt hat letztes Mal, nee, Ruthild was, Jesus kann ab da durch geschlossene Türen gehen. Oder vielleicht gar nicht durch die Tür, durch Wände. Er ist einfach da, er manifestiert. Ab diesem Moment an ist er ja auch den Jüngern erschienen, die sich eingesperrt hatten, die Angst hatten vor den Römern, auch vor den Juden, dass sie die Nächsten sind, die irgendwie gesteinigt, gekreuzigt oder sonst wie gegeißelt werden, weil sie ja zu ihm gehört haben, das war allgemein bekannt. Jesus erscheint dann einfach, er ist da, er braucht keine Türen mehr. Und was ich so interessant fand an dieser Kreuzigungsgeschichte, schon bei der Verhaftung, ging Jesus ihnen entgegen. Er wurde nicht gestört beim Gebet im Garten Gethsemane, er war auch nicht dabei, sich irgendwo zu verstecken, er ging ihnen entgegen. Er hat gebetet, die Jünger waren eingeschlafen, ihr kennt alle die Geschichte, die waren zweimal, dreimal eingeschlafen und Jesus hat gesagt, so, es ist gut jetzt. Die kommen schon, sie sind schon auf dem Weg, sie warten draußen. Er geht ihnen entgegen. Er weicht nicht aus. Und er fragt sie, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin's. Und was passiert dann? Die Römer fallen um. Die römischen Soldaten fallen zu Boden. Schwächeanfall. Er sagt, ich bin's und sie fallen um. Das steht tatsächlich so geschrieben in Johannes 18, 4 bis 8. Und das zeigt für mich eine Machtumkehrung. Die kommen hier voll ausgerüstet mit Waffen und Schilde, römische Soldaten. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten waren dabei, die waren ja die Auftraggeber praktisch. Die haben ja gesagt, das ist ein Anführer, ein Aufrührer, der muss verhaftet werden, der muss gekreuzigt werden. Aber Jesus zeigt hier für mich eine Machtumkehrung. Die sind bewaffnet, er ist gar nichts, bekleidet gerade mal noch. Und er sagt, ich bin's, und die fallen wie tot um. Und ich stelle mir die Szene immer so putzig vor, er fragt dann nochmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth! Ja, habe ich euch schon gesagt, dass ich das bin, hopp auf! Ich habe nur einiges vor mir heute Nacht. Auf, was liegt hier so rum? Oder? So könnte es vielleicht gewesen sein. Und dann haben sie ihn gefesselt, lesen wir da. Als ob das helfen würde, ihn zu fesseln. Sie können ihm nicht mal gegenüberstehen und fallen wie tot um und dann fesseln sie ihn. Sicherheitsdenken. Seine bloße Gegenwart hat sie zu Boden gehen lassen. Es gibt manchmal gesalbte Prediger, die brauchen nur vorbeigehen und die Leute fallen um. Der Frank kam vorhin auf mich so zu und ich war gleich irgendwie, die Kraft Gottes war gleich so stark da. Du bist gesalbt, weißt du das? Halleluja. Und da lag so eine Salbung auf Jesus nach dieser Gebetsnacht im Garten Gethsemane und seinem Entschluss, ihnen jetzt entgegenzugehen, sich als Opferlamm für die gesamte Menschheit hinzugeben. So eine gewaltige Salbung brachte das auf Jesus, dass die einfach umfallen. Ganze Kohorte oder Kompanie, Soldaten mit Waffen, keine Kraft mehr. Jesus wusste, was ihm bevorstand und er wusste auch schon, dass er wieder auferstehen und nach Hause kommen würde, zu seinem Vater nach Hause. Er hatte sich darauf gefreut. Er hat zwar natürlich gerungen im Gebet, weil er wusste, dass die Geiselungen und die Kreuzigung, dass das nicht angenehm wird. Aber er hat es angenommen für uns, damit wir frei sein können, damit wir das nicht tragen müssen, diese Schuld und Sünde und Verlorenheit, damit wir errettet sind, Ewigkeit bei Jesus sein können. Der Himmel ist jetzt auch unser Zuhause, auch wir gehen dann nach Hause, wenn der Körper irgendwann ausgedient hat. Auch wir dürfen uns freuen drauf. Er ist in uns und wir sind in ihm und alle Gewalt im Himmel und auf Erde ist auch uns gegeben. Über jede Macht des Feindes, über jede Krankheit, jedes Unwetter. Jesus hat den Sturm gestillt, weil Jesus den Feind am Kreuz besiegt hat. Er hat den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen für uns. Wir leben also alle im Siegeszug unseres Herrn. Wenn wir uns bewusst sind, dass auch unsere Worte Macht und Kraft und Autorität haben, dann sprechen wir ganz anders und beten wir ganz anders. Wir sind gesalbt, weil der Geist des Herrn auf uns liegt, ja sogar in uns wohnt. Auch wir können so eine gewaltige Salbung haben, dass Menschen in unserer Nähe zu Boden gehen, weil sie die Kraft Gottes spüren oder zittern oder geheilt werden. Auch wir können erwarten, ja davon ausgehen, dass Menschen geheilt werden, wenn wir unsere Hand auf sie legen und für sie beten, das Wort Gottes über sie aussprechen. Weil das Wort niemals leer zurückkommt und niemals seine Kraft verliert. Jesus hat uns das zugesagt. Mein Wort kommt niemals leer zurück. Und es kommt nicht aufs Gefäß an. Es kann sein, dass wir uns irgendwie zerschlagen fühlen oder irgendwie Risse haben. Alle erinnern sich an die grandiose Predigt von Frank, wie diese Gefäße repariert werden mit Gold zusammen. Es kommt nicht darauf an, ob du dich zerschlagen fühlst oder Risse hast. Es kommt nicht aufs Gefäß an, sondern auf den Inhalt. Und das ist der Heilige Geist, der ist in uns. Der ist in dir, der ist rein, der ist heilig, der ist machtvoll. Und wie bekommt man jetzt so ganz praktisch, wir sollen ja immer was Praktisches auch mitnehmen, wie bekommt man so eine gewaltige Salbung? Erstens, Jesus war im Gebet. Er hat viel Zeit mit dem Vater verbracht. Das ist auch für uns ein Schlüssel. Viel Zeit mit dem Vater verbringen. Nicht nur Wunschlisten vortragen und Anliegen, sondern Gemeinschaft haben, seine Nähe genießen, auch auf ihn mal hören. Was sagst du denn zu all dem, zu mir? Ja, was liegt dir auf dem Herzen? Er redet, Gott redet immer. Und das kann man auch trainieren, das Hören, das Hinhören, die Worte hören, das kann man trainieren. Man erkennt seine Stimme immer besser. Meine Schafe hören meine Stimme, weil sie kennen mich, sagt Jesus. Und zweitens brauchen wir Glaube, dass es möglich ist, dass es auch durch uns möglich ist, auch durch dich, egal wie du dich fühlst. Der Glaube kommt auch vom Hören auf das Wort Gottes. Wie wollen wir denn Glauben haben ohne das Wort Gottes? Heilung, Befreiung, Versorgung, Errettung, alles kommt aus dem Glauben. Ja, wenn wir keinen Glauben dafür haben, passiert nichts. Das Wort ist auch unser Schwert. Wie wollen wir denn kämpfen ohne unser Schwert? Es muss geschärft werden immer wieder. Man muss trainieren, üben damit. Als ich Karfreitag nach Österreich gefahren bin, bin ich 4 Uhr morgens auf, also losgefahren, 3 Uhr aufgestanden. Und zuerst hat es geregnet. Und ich habe mir angewöhnt, das nicht einfach hinzunehmen, sondern ich bete dagegen. Himmel, verschließe dich, Regen herauf, verschwinde, Wolken verschwindet, im Namen Jesu. Und erstmal ist nichts passiert und ich gucke hoch und sage, das ist nicht, was ich gebetet habe. Ich sehe immer noch dunkle Wolken, es ist immer noch nass auf der Straße. Also es ist im Dunkeln unangenehm zu fahren, wenn es dann auch noch nass ist, alles so blendet, glänzt. Und dann hatte ich so ein leises, es kommt. Irgendwie im Hinterkopf. Und habe dann gebetet und mich mit Gott unterhalten und dann nicht mehr drauf geachtet, aber ich glaube, es waren 5 Minuten vielleicht später, wo ich dachte, hey, der Himmel ist trocken, die Straße ist trocken, Halleluja, es kommt. Ja, wir brauchen Glauben, dass es passiert. Und der Glauben kommt aus dem Hören. Ich habe gelesen im Wort Gottes, Jesus hat dem Wetter geboten. Können wir auch. Und so 4 Uhr morgens war es noch dunkel, aber so gegen 5 war ganz hinten am Horizont so ein leichter Lichtschein. Und automatisch guckt man immer auf dieses Licht, auf dieses hervorkommende, stärker werdende Licht. Es tut der Seele gut, raus aus der Dunkelheit ins Licht rein, es wärmt. Es ist ermutigend, es weckt Freude. Ja, der Tag bricht an, ich fahre in den Tag rein. Es wird warm, die Sonne kommt. Und jeder, nicht nur die Motten, jeder steuert auf das Licht zu. Jeder wird automatisch angezogen vom Licht. Und Psalm 119 sagt ja auch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Wie willst du den Weg finden ohne das Wort? Jesus ist das Licht der Welt. Er gibt uns die Wegweisung. Er ist das lebendige Wort. Wir können immer, immer besser kennenlernen und ihm ähnlicher werden, indem wir das Wort studieren und indem wir Gegenwart genießen und seine Präsenz immer wieder aufsuchen. Und Jesus hat dir eben gesagt, am Schluss von Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und du kannst sagen, mir auch. Jeder von uns kann sagen, mir auch. Ja? Wie würden wir leben? Ganz praktisch, wenn wir immer sofort sehen würden, wie unsere Worte in Existenz kommen. Wenn das, was wir aussprechen, sofort in Existenz kommt. Wie würden wir dann leben im Alltag? Wenn wir irgendwas hören, ah, es wird bestimmt schlecht, ah, es wird nichts, oh je. Das, was wir aussprechen, im Positiven wie im Negativen, das kommt in Existenz. Früher oder später, manches gleich, manches später. Also sprich zum Wetter, sprich zu deinen Finanzen, sprich über deine Kinder, über deine Verwandten, deine Beziehungen, deinen Beruf, deinen Körper, deine Gesundheit und erwarte, dass in deinen Worten Macht und Kraft und Autorität liegt und dass es in Existenz kommt, was du sprichst, weil du Gottes Wort sprichst. Er hat dich gesalbt mit Heiligem Geist. Und wir sollen und dürfen weitersagen, die frohe Botschaft. Wir dürfen auch zu Jüngern machen, wie Jesus gesagt hat am Ende von Matthäus 28. Das heißt nicht, dass wir nur ein kurzes Übergabegebet mit Leuten sprechen auf der Straße und sie dann in ihren Alltag wieder entlassen, sondern dass wir sie lehren, dass wir sie jüngern, dass wir ihnen Vorbild sind, dass wir Helfer sind, Mutter, Vater für diese Leute, Freund, da sind für sie. Sie führen in den ersten Schritten des Glaubens, mit ihnen Bibel lesen, ihnen Dinge erklären. Wenn jemand dem lebendig gewordenen Wort Gottes begegnet, dann sollte das nicht still und heimlich vonstatten gehen, sondern ein lebensveränderndes Erdbeben sein. Ja, lebensverändernd. Also, wir brauchen Glaube, wir brauchen Wort Gottes, wir brauchen aber auch Übung und Geduld, wir brauchen dranbleiben, viel Zeit in der Gottesgegenwart, wir dürfen sein Wort anwenden. Uta sagt immer, seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Ja, Täter sein. Das hier ist ein Tatort. Ja. Und dann wird es immer leichter, dann fällt es uns leichter, von Jesus zu erzählen, Hände aufzulegen für Kranke. Es wird leichter mit der Zeit, weil wir es anwenden, weil wir es üben, weil wir es tun und weil er mit uns ist. Wer möchte das? Lass uns mal aufstehen. Kommen wir nach vorne alle. Wollen wir einen Kreis bilden? Nehmt euch mal alle an der Hand, lasst uns einen Kreis bilden. Der Heilige Geist ist in uns, in jedem Einzelnen von uns. Er fließt jetzt. Er fließt, macht mal die Augen zu, lasst ihn einfach fließen. Vater, ich danke dir, dass du real in unseren Alltag reinsprichst, nicht abgehoben, sondern ganz praktisch jede Lebenssituation hinein können wir uns auf dich verlassen. Wir können auch mal rausschreien, was uns bedrückt. Wir müssen uns nicht zurückhalten, nicht schämen. Wenn wir das Gefühl haben, du hast uns verlassen, dann dürfen wir das rausschreien. Und dann kommen wir aber hinein ins Vertrauen wieder, in das Bewusstsein. Du bist da, du bist immer in Kontrolle. Du hast Israel nie verlassen, du hast dein Volk nie verlassen, auch wenn du oft wütend auf ihren Ungehorsam, auf ihre Rebellion warst, hast ihnen immer wieder mal aufzeigen müssen, was die Konsequenzen sein können, wenn sie sich abwenden, aber du bist ihnen immer wieder nachgegangen, hast immer wieder geworben um ihre Liebe, weil du ein liebender Gott bist, und das wollen wir nie vergessen, und dafür preisen wir dich, dafür danken wir dir, dafür beten wir dich an, dafür folgen wir dir, dafür sind wir einfach glücklich, egal wie die Umstände sind, wir sind deine Kinder, du bist in Kontrolle. Und ich danke dir, dass wir dein Wort jetzt mit in den Alltag nehmen, dass wir uns bewusst machen, die Dinge, die wir aussprechen, die kommen in Existenz, weil dein Wort ist kraftvoll, voller Autorität, voller Macht, voller Erdbeben. Die Erde verändert sich, wenn wir dein Wort aussprechen. Lass uns das üben, Heiliger Geist, trainiere uns darin jeden Tag, damit wir dir die Ehre geben, damit wir in deiner Kraft wandeln, nicht in unserer. Danke, dass du mir letzte Woche aufgezeigt hast, dass es nicht meine Kraft ist, sondern dass du es bist. Heiliger Geist, wir danken dir. Ja, fließe du durch uns und erfülle uns mit Kraft, mit neuem Mut, mit neuer Zuversicht, mit neuer Autorität, dem Feind, den Umständen, unserem Fleisch gegenüber. Fließe, Heiliger Geist, und fließe mit uns rein in die neue Woche. Dir sei alle Ehre. Also ich denke, wenn jemand was ausbeten möchte, kann man das noch machen, oder?
Ich habe immer noch mal gesehen, dass Gott noch mal so kräftig zudrückt. So durch, weil wir einander die Hand halten, drückt er noch mal so richtig so kräftig zu, so dieses Bekräftigung, und dass das nicht nur in den Händen bleibt, sondern wirklich so das ganze Sein, unser Sein erfüllt. Und ich danke dir, dass wir da uns kräftig an den Händen halten dürfen, weil du uns wirklich bekräftigst, unterstützt, anfeuerst.
Ja, drückt mal die Hand eures Nachbarn bekräftigend. Feuert uns an.
Du hast ja Kraft.
Ich will eigentlich das ausschalten, ne, Frank.
Ausschalten.